Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Jan Tengeler und jetzt gleich auch mit Uli Blumenthal, der sich in einem Studio hinter mir befindet und Sie mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft versorgt.
Vielen Dank, Jan. Wir berichten heute über die Suche nach Impfstoffen gegen die neuartige Covid-19-Krankheit, die ja auch in Deutschland konkrete Formen annimmt. Denn gestern wurde die erste klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten genehmigt. Und wir sprechen gleich über die Hintergründe dieser Studie. Wir erklären außerdem, was sich hinter der viel zitierten Reproduktionszahl R verbirgt und stellen einen Algorithmus vor, der Manipulationen in Videos aufspüren kann.
Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg.
Die Lockerungsmaßnahmen sind viel, viel schwieriger, weil man da nicht so eindeutig, man könnte sagen, binär entscheiden kann, entweder wir machen es oder wir machen es nicht.
Aber es ist nicht klar formuliert, welche Strategie die Regierung eigentlich verfolgt.
Corona-Update.
Es ist erstmal nur ein kleiner Schritt, doch die Hoffnungen dahinter sind riesig. Gestern hat das Paul-Ehrlich-Institut in Frankfurt am Main grünes Licht für den ersten Test eines Corona-Impfstoffs an Menschen gegeben. Der Impfstoff stammt nicht vom Tübinger Unternehmen CureVac, das ja schon Schlagzeilen gemacht hat, weil es angeblich von den USA aufgekauft werden sollte. Eher still und leise hat die Mainzer Firma BioNTech das Rennen gemacht. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth in Berlin. Volkert, was verbirgt sich hinter BioNTech?
Ja, das ist ein Start-up, das wurde 2008 von Mainzer Forschern gegründet. Und zwar wollten die eine innovative Krebstherapie anbieten. Und zwar eine Impfung, die das Immunsystem auf den Tumor hetzt. Das haben sie auch vorangetrieben. Da laufen klinische Studien. Das wird individuell für den Patienten gemacht. Die gucken also genau, was unterscheidet diesen Tumor vom gesunden Gewebe. Und das verpacken sie in den Impfstoff. Und die Basis dafür, das ist RNA, also eine biologische Bauanleitung. Und diese Basis, die lässt sich eben auch bei anderen Problemen anwenden. Im Auftrag der Bill & Melinda Gates Foundation sucht BioNTech nach Impfstoffen gegen HIV und Tuberkulose. Und als die Sequenz dieses neuen Coronavirus bekannt wurde, da hat die Firma sofort ein eigenes Forschungsprogramm aufgelegt. Firmenintern heißt das ambitioniert Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit. Und das kann jetzt den ersten Erfolg verbuchen.
Dieser Covid-19-Impfstoff, der jetzt getestet wird, wurde gestern vorgestellt, dieser Test zumindest, diese Entwicklung. Wie soll das funktionieren?
Ja, also die meisten Impfstoffe, die beruhen ja auf abgetöteten, abgeschwächten Erregern oder Teilen davon. Und das Immunsystem erkennt die und denkt, es wäre eine echte Infektion und bildet dann Antikörper. Aber die Herstellung solcher Impfstoffe, die ist komplex. Und dieser RNA-Ansatz von BioNTech, der bietet eine Abkürzung. Im Grunde wird der Impfstoff erst im Körper des Impflings hergestellt von dessen eigenen Zellen. Also konkret hat BioNTech die Bauanleitung für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 verwendet. Das machen die meisten Impfstoffe. Das ist an der Außenseite des Virus, gilt als besonders vielversprechend. Und diese Bauanleitung, diese RNA, die haben sie genommen, haben sie stabilisiert. Dafür hat diese Firma spezielle Tricks. Und die Impfung, die besteht letztlich aus Lipid-Nanopartikeln, kleinen Fettbläschen voll mit dieser RNA. Die werden in den Arm gespritzt. Die Zellen nehmen die RNA auf und bauen nach dieser Anleitung eben dieses Spike-Eiweiß des Virus. Und weil das fremd ist, denkt das Immunsystem, Infektion, und bildet Antikörper, die den echten Erreger abfangen können. Das ist zumindest der Plan.
Hört sich erstmal gut an. Die Frage ist, was wird jetzt in dieser Studie gemacht?
Ja, da geht es erstmal um die Sicherheit. Es könnte ja sein, dass es Nebenwirkungen gibt. Nicht so wahrscheinlich. Das wurde in Mäusen und Ratten schon ausprobiert. Da gab es nichts. Aber trotzdem, das muss geprüft werden. Der Impfstoff wird also Freiwilligen in einer ganz niedrigen Dosis gespritzt. Die bleiben über Nacht da, werden überwacht. Und dann wartet man ab. Und wenn alles gut geht, dann bekommt die nächste Gruppe eine höhere Dosis. Und nach ein paar Wochen kann man gucken, bilden die denn wirklich diese Antikörper und sind die dann auch in der Lage, tatsächlich in der Zellkultur das Virus auszubremsen. Und wenn man die Sicherheit des Impfstoffs klar hat und die notwendige Dosis bestimmt hat, dann kann es weitergehen. Diese erste Studie, die ist auf 200 Teilnehmer ausgelegt, gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren. Und es gibt auch nicht nur einen Impfstoff, sondern vier Varianten. Und dann kann man eben sehen, welcher ist am besten. Und dann gibt es eine zweite Studie mit älteren Probanden, mit Menschen mit Vorerkrankungen. Und das wird dann geprüft, ob es auch bei denen funktioniert. 3 bis 5 Monate soll das dauern.
Wenn man weiß, dass der Impfstoff sicher ist und welche Dosis man braucht, wie geht es dann weiter?
ja, dann ist die alles entscheidende Frage der Wirksamkeit dran. Verhindert die Impfung tatsächlich, dass man sich mit Covid-19 ansteckt? Das kann man nur mit großen Studien mit vielen tausend Teilnehmern klären. Die können im Herbst, im Winter beginnen. Die Leute werden dann geimpft und dann guckt man, stecken die sich weniger an als die Kontrollgruppe. Aber das braucht Zeit und das heißt, einen breit verfügbaren Impfstoff, den wird es wirklich frühestens in einem oder in anderthalb Jahren geben.
Letzte Frage. Normalerweise macht man ja umfangreiche Tierversuche, bevor man mit so einer Studie mit menschlichen Probanden beginnt. Einige hat es ja gegeben, aber sonst nicht in dem Umfang, wie es eigentlich üblich ist. Ist das möglicherweise ein Risiko auch für die Aussagefähigkeit dieser Studie?
Nee, nicht wirklich. Also tatsächlich ist es so, dass parallel die fehlenden Tierversuche nachgereicht werden. Und das ist eben das Besondere an dieser Pandemiesituation. Die ganzen Zulassungsbehörden in Deutschland, das Paul-Ehrlich-Institut, aber auch überall auf der Welt, die arbeiten eng mit allen Firmen zusammen, beraten die, damit das alles schneller läuft. Und dann werden die Studien auch anders konzipiert als sonst. Nicht nacheinander, sondern die werden flexibel gehandhabt. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man einen Impfstoff, wenn die ersten Daten gut aussehen, dass man den noch vor der Zulassung bestimmten Gruppen, zum Beispiel Ärzten und Pflegern, zur Verfügung stellt und dann erst nach und nach zur wirklichen Zulassung kommt. Also alle versuchen zusammenzuarbeiten, um das möglichst schnell hinzukriegen. Aber ob das klappt, weiß noch niemand. Und vor allem, ob BioNTech dann am Ende der wirklich richtige Impfstoff ist oder einer der 70 anderen Kandidaten, muss man noch sehen.
In Deutschland ist die erste klinische Studie eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 zugelassen worden. Das waren Hintergründe und Informationen von meinem Kollegen Volkart Wildermuth. In der Diskussion um die Lockerung der Kontaktsperre und anderer Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird immer wieder die Reproduktionszahl R ins Feld geführt. Die Pandemie kommt zum Erliegen, wenn sie unter 1 fällt, heißt es oft. Und ungefähr bei diesem Wert lag sie tatsächlich auch bereits Ende März nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts. Also noch vor der Verhängung all der Einschränkungen. Waren die also vollkommen überflüssig? Und was verbirgt sich tatsächlich hinter diesem mathematischen Konstrukt? Arndt Reuning hat die Fakten für uns zusammengestellt.
Die Reproduktionszahl R ist ein Maß dafür, wie effizient sich eine Infektionskrankheit ausbreitet. Sie gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Dabei werden zwei Größen unterschieden. Die Basisreproduktionszahl, abgekürzt mit R0, und die Netto-Reproduktionszahl, die auch als effektive Reproduktionszahl bezeichnet wird, oft einfach nur R oder auch RT.
Zunächst einmal, was verbirgt sich hinter der Basisreproduktionszahl?
Die Basisreproduktionszahl gilt für den Fall, dass sich der Erreger frei ausbreiten kann, weil niemand in der Bevölkerung immun gegen ihn ist. Sie sagt aus, wie viele Personen hat Patient 0, der sogenannte Indexfall, infiziert. Damit gibt sie eine obere Grenze für die Ansteckungsrate eines Erregers an, eine Art Maximalgeschwindigkeit. Die Basisreproduktionszahl hängt ab von der Krankheit selbst. Für Masern liegt sie zwischen 16 und 18, für Polio bei rund 6. Für SARS-CoV-2 haben verschiedene Forschungsteams ermittelt, zu Beginn der Pandemie hat ein Erkrankter im Mittel ungefähr 3 weitere Menschen angesteckt. Das RKI gibt einen R0-Wert zwischen 2,4 und 3,3 an. Da die Basisreproduktionszahl den Zustand ganz am Anfang einer Epidemie beschreibt, ändert sie sich nicht mit der Zeit.
Ganz anders verhält es sich bei der Netto-Reproduktionszahl.
Breitet sich die Krankheit in der Bevölkerung aus, wächst auch die Zahl der Menschen, die immun werden. Auf natürlichem Wege oder möglicherweise durch eine Impfung. Wird der Erreger weitergegeben, trifft er nun immer häufiger auf Menschen, denen er nichts mehr anhaben kann. Für ihn ist das eine Sackgasse. Die Folge, der Wert von R sinkt. Ein Kranker infiziert nun durchschnittlich weniger Menschen als zu Beginn der Krankheit. Aber nicht nur die Immunität kann die Reproduktionszahl nach unten drücken, sondern auch die räumliche Distanzierung der Betroffenen.
Welchen Wert müsste die Reproduktionszahl annehmen, um die Krankheit nachhaltig zurückzudrängen?
Fällt die Zahl dauerhaft unter 1, kommt die Krankheit allmählich zum Erliegen. Im Fall von SARS-CoV-2 müsste dazu der Anteil der Immunen an der Gesamtbevölkerung auf über 66% anwachsen, wenn man auf alle anderen Maßnahmen verzichten will. Da solch eine Herdenimmunität noch lange nicht erreicht ist, sind wir auf andere Maßnahmen angewiesen, wie etwa eine sorgfältige Hygiene, Distanz zu den Mitmenschen und möglicherweise weitere Beschränkungen.
Was würde es bedeuten, wenn die Zahl wieder größer wird?
Steigt sie über 1, nimmt die Infektion an Fahrt auf und mündet in einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen und schließlich in eine Überlastung des Gesundheitssystems.
Ende März, also noch vor dem Lockdown, lag die Nettoreproduktionszahl ungefähr bei 1. Waren die Maßnahmen, die daraufhin folgten, also im Grunde genommen überflüssig, da der Zielwert bereits erreicht war?
Aufgrund der Unsicherheiten bei der Datenerhebung sind einzelne absolute Werte der Nettoreproduktionszahl wenig geeignet, den Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus zu beurteilen. Der Wert sollte dauerhaft unterhalb von 1 liegen, um die Infektion zurückzudrängen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wäre er ab Ende März auch weiter gesunken, wenn nicht Ausbrüche in Pflegeheimen und Krankenhäusern das verhindert hätten. Die Reproduktionszahl alleine sei auch nicht ausreichend, um den Stand der Pandemie zu beurteilen.
Welche anderen Indikatoren geben Auskunft über den Verlauf einer Infektionswelle?
Zum Beispiel die epidemische Kurve, also die Zahl der Neuinfektionen im Laufe der Zeit. Ende März stieg diese Kurve noch an. Außerdem die Verdopplungszeit, also das Intervall, innerhalb dessen sich die Zahl der bestätigten Infektionen verdoppelt. Laut RKI muss aber auch im Auge behalten werden, wie sich die Zahl der Erkrankten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung und zu den Kapazitäten in den Krankenhäusern entwickelt.
Ein Maß für die Pandemie. Was verbirgt sich hinter der Reproduktionszahl R? Ann Reuning hat für uns die Fakten zusammengetragen. In der Film- und Computerspielbranche werden schon seit langem Videomanipulationen eingesetzt, um eine eigene Realität zu erschaffen. Da werden schon mal die Gesichter von Schauspielern auf die Körper anderer Personen montiert. Münchner Forscher haben nun eine kostenlose Software entwickelt, die solche Manipulationen zuverlässig erkennt. Details von Bernd Schlupeck.
Freundliche Augen und ein verschmitztes Lächeln. Matthias Niesner ist auf den ersten Blick kein Mensch mit krimineller Energie. Dennoch fälscht er Videos. Der Professor für Visual Computing an der Technischen Universität München öffnet seinen Laptop, schaltet die Webcam ein. Kurz darauf sind er und ich in 2 Splitscreens zu sehen. Mit wenigen Klicks erstellt Matthias Niesner eine künstliche 3D-Variante seines Gesichts. Eine Art lebende Maske zum Weitergeben.
Ich kann jetzt auch hingehen und kann mein rekonstruiertes Gesicht mit meiner Textur hier Ihnen zum Beispiel geben. Das machen wir jetzt mal spaßhalber. Das ist so ein tolles Interface. Jetzt haben Sie sozusagen meine Gesichtstextur und jetzt können Sie, wenn Sie meinen Mund aufmachen, sehen Sie jetzt sozusagen, wie mein Gesicht auf Ihnen drauf liegt. Parallel wird sozusagen Geometrie, Beleuchtung und die Reflexionseigenschaften vom Gesicht rekonstruiert. Jetzt kann ich wieder hingehen und hole mir das Gesicht wieder. Jetzt habe ich hier meine Gesichtsmaske und ich sehe das jetzt sozusagen, wie das eben meinen Bewegungen hier folgt.
Mit solchen Videos will der 33-Jährige nicht die öffentliche Meinung beeinflussen. Im Gegenteil. Sie dienen als Trainingsmaterial für Face Forensics, ein Programm, das er entwickelt hat, um Videomanipulationen zu erkennen. Im vorgeführten Fall hätte die Software leichtes Spiel. Dreht Matthias Niesner etwa seinen Kopf, fällt auf, dass der Haaransatz verschoben ist. Die Pixel um seine Lippen sehen verschwommen aus. Bei echten gefälschten Videos, gerade solchen mit schlechter Auflösung, sind Fakes aber deutlich schwerer zu entdecken. Hier helfen künstliche neuronale Netze, auf denen Face Forensics basiert.
Ich zeige sozusagen dem neuronalen Netz immer Paare von echten und gefälschten Bildern bzw. Videos und sage dem, was war echt und was war falsch. Und wenn ich dem ganz, ganz viele zeige, in dem Fall Millionen von Bildern, irgendwann lernt dieses neuronale Netz die Muster, die in den Bildern vorhanden sind, um mir zu sagen, ob es echt oder gefälscht ist.
Warum die künstlichen Neuronen Alarm schlagen, lässt sich dabei schwer sagen. Waren es Fehler in der Beleuchtung, in den Bewegungen oder Komprimierungsartefakte? Sicher ist, sie feuern, wenn etwas nicht stimmt. Insgesamt haben Matthias Niesner und sein Team den neuronalen Netzen über 1,8 Millionen Bilder aus manipulierten Videos gezeigt. Daraus ist ein optimiertes Modell entstanden. Blickt die künstliche Intelligenz nun auf neue Videos, erkennt sie eine Fälschung bei gut aufgelösten Clips zu 99%. Stark komprimierte Videos, wie sie bei Facebook hochgeladen werden, mit einer Genauigkeit von knapp 80%. Seine Software hat der Forscher inzwischen zugänglich gemacht.
Die Daten sind online, der Code ist online, es kann jeder verwenden, es ist allerdings noch nicht in einem, sage ich mal, benutzerfreundlichen Interface. Das heißt, man braucht schon noch ein gewisses Know-how, um das zu verwenden. Wir wollen das vor allem Journalisten und Fact-Checkern zur Verfügung stellen. Sprich, die können dann hingehen und können sagen, hey, wir probieren das aus, wir sehen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist dieses Video echt oder nicht echt. Und wir arbeiten momentan daran, dass wir das in den Browser-Plugin bekommen und dass wir diese Analysen fast in Echtzeit erstellen können.
Dass Fälscher nun nachziehen und ihre Methoden verfeinern, glaubt der Wissenschaftler nicht. Es sei immer noch viel Expertenwissen gefragt, um hochwertige Videomanipulationen zu erstellen. Der Aufwand, nur um Falschinformationen zu verbreiten, wäre viel zu hoch. Die größere Gefahr sieht der Informatikprofessor eher darin, dass Videos ohne den begleitenden Kontext ins Netz gestellt werden. Und das kann Face Forensics nicht aufdecken.
Kommissar Algorithmus, wie Münchner Forscher Videomanipulationen aufspüren wollen. Ein Beitrag von Bernd Schlupeck. Hawaii verdankt seine Existenz dem Vulkanismus und einer der aktivsten Vulkane der Erde ist der Kilauea. Der jüngste Ausbruch begann 1983 und endete im Mai 2018 mit riesigen Lavafontänen. Aber warum endete der 35 Jahre andauernde Ausbruch mit einem solchen spektakulären Schauspiel? Nun, Geophysiker hoffen, eine Antwort auf diese Frage gefunden zu haben und Dagmar Röhrlich hat mit ihnen gesprochen.
Über Wochen erschütterten Erdbeben den Osten der großen Hawaii-Insel. Die meisten Bebenherde lagen mehr als 40 Kilometer vom Gipfel des Kilauea entfernt und dazwischen verformte sich über Dutzende Kilometer hinweg die Erdkruste. Aus der Tiefe stieg Magma auf, das sich im Untergrund ausbreitete. Dann rissen Erdspalten auf, Lavafontänen schossen in den Himmel. Der 35 Jahre andauernde Ausbruch des Kilauea war in eine neue Phase getreten. Diese letzte Phase des Ausbruchs begann damit, dass sich im Untergrund Magma ausbreitete und dabei entlang von Schwächezonen sogenannte Gänge bildete. Wir haben uns nun angeschaut, warum diese Magmagänge in das Gestein eindringen konnten und glauben, dass starke Regenfälle diesen Prozess erleichtert haben. In den 3 Monaten zuvor waren auf Hawaii die höchsten Niederschlagsmengen der vergangenen 50 Jahre niedergeprasselt, beschreibt Falk Amelung von der Universität Miami. Genauer 2250 Liter Wasser pro Quadratmeter. Normal seien um die 900. Erklärt der Geophysiker. Das Regenwasser drang tief in den Untergrund ein und schwächte so den Zusammenhalt des Gesteins, das dadurch leichter brach. Dieser Effekt kann bei der Entstehung von Erdbeben eine Rolle spielen. Das ist schon seit langem bekannt. Dieser Effekt ist für Beben in Gebieten verantwortlich, in denen Erdöl durch Fracking gewonnen wird. Beim Kilauea soll einsickerndes Regenwasser den Porendruck im Gestein so weit erhöht haben, dass das Magma leichter eindringen und sich im Untergrund ausbreiten konnte. Starke Niederschläge, so die Hypothese der Geophysiker, sollen also das Verhalten des Vulkans ändern. Damit das funktioniert, muss wirklich über Monate hinweg starker Regen fallen. Erst dann baut sich im Untergrund der Effekt auf. Eine ganz andere Frage ist, ob die Lava dann schließlich an Spalten ausbricht, so wie bei dem Finale des 35-jährigen Ausbruchs 2018. Als nächstes haben die Geophysiker die Ausbrüche seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1790 angeschaut. Das Ergebnis? Rund 60% aller Eruptionen ereigneten sich während der Regenzeit. Ein Hinweis, dass an ihrer Idee etwas dran sein könnte und dass sie es wert ist, weiter untersucht zu werden, urteilt Falk Amelung. Und er ist gespannt, wie seine Kollegen sie aufnehmen werden. Michael Manga von der University of California in Berkeley ist jedenfalls eher skeptisch.
In principle, it's an interesting idea.
Im Prinzip ist es eine interessante Idee, aber die Frage ist, wie wichtig dieser Prozess ist. Die Druckveränderungen im Gestein, um die es hier geht, sind wirklich winzig. Sie sind kleiner als die, die der Mond in ihnen durch seine Gezeitenkräfte verursacht. Wenn der Mond das Verhalten des Vulkans nicht beeinflusst, warum sollte es dann starker Regen tun? Michael Manga ist der Ansicht, dass der Regen einen Ausbruch höchstens um 1 oder 2 Tage vorziehen könnte. Falk Amelung beurteilt den Effekt anders, sieht stärkere Auswirkungen. Wenn wir ein System haben, in dem sich ein so hoher Druck aufgebaut hat, dass ein Ausbruch bevorsteht, dann kann eine längere Regenperiode den Ausbruch auslösen. Und am Kilauea geht das besonders gut, weil das Gestein, das ihn aufbaut, sehr porenreich ist und das Wasser deshalb gut eindringen kann. Man müsse nun bei anderen, ähnlich aufgebauten Vulkanen nachschauen, ob sich diese Effekte dort nachvollziehen lassen. Eine geologische Debatte jedenfalls ist eröffnet.
Der Vulkan und das Wasser, Dagmar Röhrlich über den Einfluss von starken Regenfällen auf das Finale des Ausbruchs des Kilauea im Jahr 2018. In der Sternzeit würdigen wir heute ein legendäres Himmelsauge, das Hubble-Teleskop, dessen Start 30 Jahre her ist und das erst eine Korrekturoptik brauchte, um dann richtig scharf sehen zu können.
Sternzeit, 23. April. Hubble, das ewige Teleskop. Morgen vor 30 Jahren startete das Hubble-Weltraumteleskop ins All. Die ersten Bilder wenige Wochen später waren ein Schock. Aufgrund eines falsch geschliffenen Spiegels sah Hubble das Weltall völlig unscharf. Unter Hochdruck wurde eine Korrekturoptik entwickelt, die 1993 von Shuttle-Astronauten eingebaut wurde. Seitdem blickt das Instrument gestochen scharf in die Tiefen des Kosmos, ungestört von der Luftunruhe der irdischen Atmosphäre. Insgesamt 5 Shuttle-Missionen haben das Weltraumteleskop immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Die letzte im Jahr 2009. Wenn jetzt etwas ausfällt, gibt es keine Hilfe mehr. Die Raumfähren sind außer Betrieb. Hubble ist das einzige Forschungsinstrument, das weltweit allein mit dem Rufnamen bekannt ist. Viele seiner Bilder von Nebeln, Sternhaufen und Galaxien sind geradezu Ikonen geworden. Aufgrund der Reibung an der Restatmosphäre in gut 500 Kilometern Höhe sinkt das Weltraumteleskop ganz langsam immer tiefer. Um einen unkontrollierten Absturz in etwa 20 Jahren zu verhindern, muss die NASA es zuvor mit einer speziellen Mission einfangen und gezielt zum Absturz bringen. Wenig bekannt ist, dass die ESA an Hubble mit 15% beteiligt ist. Die Gesamtkosten über rund ein halbes Jahrhundert dürften bei fast 20 Milliarden Dollar liegen. Hubble ist teurer als alle anderen Teleskope zusammen. Der Astronom Mario Livio hat das einst sehr charmant verteidigt. Hubble habe uns das Universum geschenkt und dafür sei es sehr billig.
Soweit die Sternzeit heute am 23. April 2020. Und das waren Informationen aus Forschung und Wissenschaft mit Uli Blumenthal. Gleich nach den Nachrichten um 10.08 Uhr geht es weiter mit einer Diskussionsrunde zum Thema, wie klappt der Zugang zu Hartz IV für Selbstständige in der Corona-Krise. Dazu können Sie uns auch anrufen, schon jetzt 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter im Vormittag im Deutschlandfunk.